Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 134. Das mache ich natürlich nicht allein. Dabei ist auf jeden Fall der Robin. Hi, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's gut. Ein bisschen Magenschmerzen, aber nichts zu Relevantes. Das sollte hoffentlich in der nächsten Woche wieder auskuriert sein. Aber vielleicht habe ich auch ein bisschen Magenschmerzen, weil wir heute eine fabelhafte Gestalt mit hier im Podcast haben. Eine genau, fabelhafte Person. Und zwar haben wir heute dabei Tim Gettke von Power9. Hi, wie geht's dir?
Hallo, was war das denn für eine Überleitung? Ich hoffe, du hast keine Bauchschmerzen wegen mir.
Nein, weil ich so aufgeregt bin natürlich.
Ach so. Ja, nee, mir geht's super.
Okay.
Ja, ist doch schön. Ja,
genau, das ist...
Thematiken haben wir erstmal natürlich, hoffentlich, der liebe Tim sich vor, nachher gleich.
ja, das mache ich.
Genau. Was macht er, wo findet ihr ihn und so weiter und so fort. Und dann daraus werdet ihr auch herausfinden, warum wir diese Themen gewählt haben, die diese Woche haben. Und zwar geht es erstmal um das Thema Proxys. Sind sie gut? Sind sie schlecht? Was bedeuten Proxys für verschiedenste Spielgruppen, für verschiedenste Spielepositionen, sage ich mal? Dann Secret Lair, besonders die Kunst, beziehungsweise das Artwork von Secret Lair und was das viel mit Magic gemacht hat, sag ich mal, und mit allem drumherum. Und danach noch ein Lieblingsthema, weil Magic the Gathering und NFTs, dafür gibt es A, ein bisschen was an News und B, haben wir mit Tim natürlich auch jemanden da, der zumindest ein bisschen mehr Ahnung hat als Robin und ich. Und mit ein bisschen meine ich wahrscheinlich eine Menge. Dementsprechend ist das die Folge da. Wir sagen das öfter, aber wenn wir am Ende des Podcasts noch Zeit haben, gehen wir noch mal kurz ins Discord und gucken beim Ask Us Anything. Wir sind am Plan, da jetzt mal ein bisschen was nachzuholen. Das versprechen wir euch. Genau. Aber ja, das soweit zu der Folge.
Ja. Aber genau, Thema Ask Us Anything, wir haben euch nicht vergessen, keine Sorge, ja. Wir werden ein bisschen fokussierter an die Beantwortung eurer Fragen ab nächster Woche gehen, auf jeden Fall, freue ich mich auf jeden Fall da schon drauf. Und das bringt uns auch schon direkt zu dem Punkt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun bei Discord, einfach dort ins Gamery/Radio Ravnica Discord gehen, ebenso wie Twitter, Instagram, alle Links dazu in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, gebt uns gerne ein Abo, gebt uns gerne ein Like, dasselbe natürlich gerne bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr gerade eure neue Folge Radio Ravnica quasi hört, dort gerne auch positiv bewerten, denn jede positive Bewertung hilft uns zu wachsen und dass noch mehr Leute uns potenziell finden können. Zu guter Letzt haben wir auch ein Patreon, patreon.com/gamery. Dort gibt's zum einen den Podcast in voller Länge als Video vor allen anderen zur Verfügung gestellt. Zum anderen bekommt ihr dort allerdings auch die Möglichkeit, euren Namen in der Endcard auf YouTube als auch am Ende vom Podcast nochmal namentlich erwähnt zu werden. Wenn das was ist, was euch interessieren könnte, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung nach. Und mit dem Kram aus dem Weg, würde ich sagen, holen wir doch mal unseren Gast so richtig ins Boot rein. Tim, du machst unter anderem, also du machst sehr viel, du hast zum einen einen YouTube-Kanal, richtig?
Ja, das stimmt, ja. Einen sehr kleinen YouTube-Kanal.
Der aber letztens tatsächlich noch ein sehr interessantes Video rausgehauen, oder da hast du ein Video rausgehauen über eben NFTs, was uns halt eben zu dem Thema später im Podcast noch bringt. Aber du hast auch einen Podcast, Power9, und zwar, wenn ihr jetzt denkt an N-I-N-E, nicht ganz. Wie schreibt man es richtig?
Man schreibt es mit dem deutschen Wort für Nein. Und das ist ein Casual Magic the Gathering Podcast. Und es gibt nicht so richtig so ein Themenblock oder so, mit dem wir uns da jetzt richtig beschäftigen. Ich mache das mit einer Freundin zusammen, mit der Lara. Mhm. Und Power 9 eben deswegen, weil es halt echt nicht so um Competitive-Kram geht, sondern ja, wir gucken uns News und Themen und alles, was uns interessiert, an, aber eben, wir sind beide einfach nur Dirty Casuals und
ja. Ja, ey, also auf jeden Fall vollen Support von unserer Seite aus, weil uns ist ja auch irgendwie bewusst, dass so die allergrößte Menge an Magic-SpielerInnen sind halt wirklich die Casual, die Commander-Spieler, ja. Die Leute, die ein paar Karten irgendwo auf dem Dachboden haben, die alle paar Jahre wieder rausholen. War das auch so ein bisschen eure Motivation, den Podcast überhaupt zu starten? Oder was, wie ging das so vor sich her?
Also ich wusste, dass Lara Magic spielt und wir haben auch schon ein paar Mal miteinander gespielt, bevor wir den Podcast gemacht haben. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie eine feste Playgroup oder so gehabt. Und ich war auf einem kleinen KünstlerInnen-Festival in Dresden letzten Sommer und da war so ein Agenda-Punkt auf der Tagesordnung, spielt doch Magic. So, es stand ganz klein irgendwo da. Und ich dachte so, ja gut, dann nehme ich mal ein Deck mit. Und stellt sich raus, irgendwie 50% der Leute hatten einfach Decks dabei,
Oh,
obwohl es halt
wow.
überhaupt nicht um Magic ging.
Ja.
Und ich dachte so, das ist ja so krass, so viele Leute haben einfach irgendwie Karten und hab dann halt mit denen gequatscht. Und die meinten, ja, ach, ich habe das gelesen und dachte so, ja, ich habe da auch noch Karten im Schrank. Ich baue mir noch mal irgendwas kurz. Und es gibt einfach so viele Leute, die dem Diskurs nicht folgen oder in diesen Online-Bubbles nicht drin sind, die aber das Spiel spielen, auch, keine Ahnung, regelmäßig halt am Küchentisch oder halt auch nicht regelmäßig, aber es halt können. Und ich dachte so, das ist so eine riesige Masse, die nicht gesehen wird und hatte dann halt voll Bock irgendwie auch zu sagen so, hey Mann, ich bin auch irgendwie ein Casual, ich kümmere mich auch um darum up to date zu bleiben so, aber ich habe noch nie ein Turnier gespielt oder so.
Aber vor
Also
allen Dingen, was.
ich habe mal Pre-Release und so, ne, aber ich war noch nie irgendwie
Naja,
auf
aber
einem
was ich da auch noch erwähnen muss,
Turnier.
ist, wir beide haben ja auch schon ein paar Mal gespielt, auch so im privaten Kreis, Cube, Commander, Draft und alle möglichen. Und
Ja.
wenn du Casual sagst und dich auch selbst als Casual bezeichnet, ist häufig der Unterton dabei, nicht besonders gut zu sein. Und ich kann hier zu 1000% unterschreiben, dass das nicht der Fall ist bei dir. Also du spielst tatsächlich auf so einem guten Level Magic, also viel sauberer und cleaner, wie ich es jemals könnte. Also es ist schon, also Casual wirklich, also du hast ja eben den Scherz auch gebracht mit hier Dirty Casuals und so weiter. Es ist so gelogen. Es ist wirklich einfach nur eine
Nein.
Herangehensweise Art. So, also.
Ja, ich definiere das vielleicht anders. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie die Regeln nicht versteht oder so und deswegen casual ist, sondern einfach casual im Gegensatz zu competitive einfach. Wenn ich mich hinsetze zum Spielen, dann spiele ich halt mit FreundInnen, um halt Spaß zu haben. Und wenn ich dabei verliere oder so, ist das okay. Oder ich probiere irgendwelchen Jank aus oder so. Und
Alleine
ich
auch
setze
vom
mich nicht hin, um
Mindset,
zu
ja.
gewinnen. Es sei denn, wir spielen halt CEDH, was auch. Das C in CEDH könnte auch für Casual stehen, ich weiß nicht.
Ist, glaube ich, wie gesagt, viel, viel vom Mindset her, so wie du dran gehst. Ist
Ja,
ja auch sowas wie Pre-Release
genau.
schon erwähnt. Pre-Release sind ja auch theoretisch Turniere, aber sie gelten
Ja,
als
genau.
Casual-Turniere. Sie laufen auf dem Casual Rules Enforcement Level, wo halt wirklich viel vergeben wird, wo einfach gesagt wird, hier, Hauptsache ihr habt Spaß und wir lösen jedes Problem, was euch Spaß wegnehmen könnte. Es geht um nichts, jeder bekommt am Ende gefühlt das Gleiche
Genau.
und so fort. Also das ist ja auch okay. Das ist ja einfach vom Mindsetting her auch voll interessant, weil das sind wahrscheinlich über 90% aller
Ja.
Magic-Spieler. Aber die Leute, die halt auf Turnieren und so weiter sind, die gesehen werden oder gesehen werden wollen oder denken, sie werden gesehen, sind meistens die Leute, die sagen, oh nee, also dieses Küchentisch, das gibt es doch gar nicht mehr. Doch, doch gibt es.
Ja, und es
Ja.
ist riesiger als je zuvor. Vor allen Dingen, also es muss ja auch irgendwo herkommen, dass wenn quasi Competitive Play, also dieser ganze Organized Play Kram, wenn der quasi abgeht, aber trotzdem in der Quarantäne jetzt oder in der Corona-Zeit trotzdem die Magic-Zahlen nach oben gegangen sind, was die Verkäufe angeht. Also wo werden dann die Leute gespielt haben? Wahrscheinlich nicht auf Turnieren. Also das ist halt dann eine zum einen logische Konsequenz, aber halt auch eben einfach sehr schön, wie viele Leute einfach Spaß an diesem, ja, wie ich finde, besten Spiel der Welt irgendwie haben können. Also, aber jetzt Bezug nochmal auf Power 9. Was erwartet so die ZuhörerInnen, wenn sie da mal reinhauen? Hast du irgendwie eine Empfehlung, welche Folge man bei euch zuerst hören sollte?
Ich glaube, es ist tatsächlich egal. Also der Podcast ist so ein bisschen all over the place. Wir haben in der letzten Folge haben wir über Kamigawa geredet und da geht es halt so ein bisschen über den Flavor von den Karten. Es geht ein bisschen um kulturelle Aneignung. Es geht ein bisschen um, ja, was sind unsere Lieblingskarten? Es geht so ein bisschen um die Geschichte von Kamigawa generell. Also es ist so ein bisschen alles. Wir hatten vor ein, zwei Folgen einen Podcast über das Color Wheel. So, was sind die Farben? Was machen die? was ist die Essenz von Weiß oder Schwarz oder Rot? Mhm. Und wir gucken uns Trailer an und lästern drüber oder so. Also, es ist wirklich,
sehr
es
gut.
Ist alles und nichts. Also es ist völlig egal, wo ihr einsteigt.
Okay. Also, was habt ihr, kannst du schon einen Sneak Peek geben, was so in Zukunft noch geplant ist?
Nee.
Okay. Streng geheim natürlich.
Ich weiß es einfach noch nicht.
Ja,
also wir bleiben mal flexibel und gucken einfach, was abgeht.
Ja.
Also wir haben zum Beispiel noch nicht über diesen cinematischen Anime-Trailer von Kamigawa geredet.
Ja.
Das wird bestimmt irgendwie was sein, wo ich auf jeden Fall Bock drauf habe.
Ja.
Ich hoffe, es gibt ganz viele Gewinnspiele in letzter Zeit. Also wir hatten fast jede Folge ein Gewinnspiel.
Das ist sehr cool, wirklich. Also
irgendwas verschenken, weil ja, Leute kriegen gern Sachen geschenkt.
Ja, ja, das definitiv. Das kann ich auch zu 100% unterschreiben. Aber auf jeden Fall offensichtlich der Aufruf hier an euch. Hört auf jeden Fall mal rein. Power 9 ist auch verlinkt bei YouTube in der Videobeschreibung oder bei uns in den Shownotes. Man findet euch eigentlich auch überall, wo es auch Podcasts gibt, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich kenne mich bei Podcasts nicht so richtig aus, aber wir haben so ein Verteilsystem und ich hoffe, ja, das kommt dann überall an.
Ja. Also auf jeden Fall bei den all ganzen gängigen, also ich denke mal Apple Podcasts,
genau, also
Spotify.
Bei Apple und Spotify.
Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr, eine schöne, es ist so einfach eine sehr schöne, chillige Art, Podcasts zu hören. Weil ich kenne auch manche viele Podcasts, die sind dann immer so laut und direkt in your face so. Gerade viele amerikanische Podcasts und bei euch, da fühle ich mich wirklich wie in so eine Decke eingewickelt, wo ich mir denke, ah ja, schön, stimmt, ja,
das höre ich total gerne.
Wir reden schön. Einfach jetzt sehr viel, einfach ein bisschen Magic, einfach Hammer. Also hört auf jeden Fall rein, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich würde aber mal sagen, wir gehen mal in das erste Thema rein und zwar Proxies. Sind sie gut oder schlecht für Magic the Gathering? Soll heute die Frage sein, die wir versuchen zu beantworten. Wie, ich würde mal sagen, Marc, wie würdest du erstmal Proxies beschreiben also welche Funktion haben sie im Spiel, beziehungsweise gibt es überhaupt offizielle Referenzen oder ist das quasi einfach nur eine Umschreibung für was ganz anderes?
Eine Mischung aus allem gleichzeitig. Man hat auf der einen Seite natürlich normalerweise ein Blatt Papier, weil theoretisch kann alles Proxy sein. Es kann ein weißes Blatt Papier sein, das ihr vor eine Karte schiebt und sagt, das ist jetzt eine andere Karte. Theoretisch kann man das als Proxy bezeichnen. Es gibt weitere Artenmöglichkeiten, natürlich mit handschriftlich da was draufschreiben, was draufmalen, was draufdrucken, ähnliches. Oder es gibt eben Leute, die künstlerisch sich daran verausgaben. Es gibt dann auch Karten, die selbst noch weiß auf der Front sind, die man damit bearbeiten kann, die dann einen Rücken haben und so weiter. Und dann gibt es die sogenannten Edelproxys. Da ziehe ich halt dann die Grenze, wenn mein Proxy aussieht wie eine Originalkarte und von Wish.com kommt und 30 Gramm leichter ist bei einer 16 Gramm Karte und in den buntesten Farben leuchtet und glitzert, dann ist das für mich halt schon, weil dann ist es fast schon wieder ein Proxy, weil dann erkennt man ja, dass es halt keine Originalkarte nachmachen soll. Das grundsätzlich werden sie auch nur genutzt, um Karten im Spiel, wenn man im laufenden Magic-Spiel ist, irgendwo darzustellen.
Mhm.
Also es gibt Möglichkeiten, dass man sagt, hey, ich möchte diese Karte testen. Dass man sagt, okay, ich teste jetzt mal Karte XY in meinem Commander-Deck oder als Commander. Ich nehme jetzt mal eine andere Karte als mein Commander. Ich schreibe da einfach was drauf. Man kann sagen, hey, ich möchte diese Preissache einfach nicht unterstützen. Ich habe da kein Geld für und so weiter und so fort. Auch das ist ein Argument, lässt sich drüber streiten. Aber auch das verstehe ich ein Stück weit, weil ich niemals sagen würde, du zahlst nicht genug Geld, du darfst nicht mit Magic spielen. Das ist ein absolutes No-Go. Aber es gibt auch eben solche Leute, die effektiv damit versuchen, auch Scams zu betreiben. Wir hatten das bei einem Kollegen, den wir jetzt neulich dabei hatten, das heißt neulich schon ein bisschen her, bei MTG mit Patrick, der dann auch mal Fakes graden hat lassen und ähnliches, die, wenn sie in so einer Hülle drin sind und dann verschickt werden, die macht ja niemand auf. Und dann denkt ihr, weiß Gott, was ihr für eine coole Karte ihr da habt und ihr habt eigentlich gar keine echte Magic-Karte in der Hand.
Ja, und es ist halt bei der Prüfung nicht aufgefallen, dass sie dann nicht keine originale Magic-Karte war, was halt verheerend ist, meiner Meinung nach, für so eine Grading-Company. Aber genau, wie du eigentlich schon sagst, sind es quasi einfach nur Karten, die man selbst sich herstellt, um erstmal Decks oder Funktionalitäten im Deck zu testen. Und jetzt kommt noch ein weiterer fabelhafter Fakt über unseren heutigen Gast. Tim, denn du produzierst, also du bist auf der einen Seite Künstler, also schon Zeichner, sehr hochqualitativ, und hast diese Kunst unter anderem halt auch schon auf solche Playtest-Karten drucken lassen, und sie sehen wirklich fabelhaft aus. Wie kam denn da die Idee dahin? Also hast du dir auch, also was war deine Motivation, quasi mit dem Proxy-Künstlern quasi anzufangen?
Das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen damit zu tun, wie ich auch generell zu Magic gekommen bin. Mhm. Also als, weiß nicht, wie alt ich da war, Ursas Saga war gerade irgendwie, glaube ich, standardlegal. Mhm. Und ich habe die bei Karstadt in der Vitrine gesehen und dachte, boah, sind da geile Monster auf den Packungen drauf, ich will das haben. Und hab mir das dann geholt, also bin über die Artworks halt ins Spiel gekommen. Mhm. Und ist natürlich immer irgendwie so ein Traum im Hinterkopf gewesen, ey, irgendwann malst du auch, bist du auch mal so gut und machst irgendwie Illustrationen für Wizards oder ähnliche Sachen. Mhm. Und der Stil, in den ich mich dann aber reinentwickelt habe, ist eigentlich überhaupt keiner, der irgendwie in diese Richtung geht auch nur. Also es hat nichts mit diesem High-Fantasy-Concept-Art-Kram zu tun, der so ein normales Magic-Set halt darstellt. Mhm. Und deswegen hatte ich halt mit diesem Traum so ein bisschen von der Backe gekratzt. Mhm. Und irgendwann kam Wizards dann und hat angefangen mit den Secret Lairs, mhm, über die wir nachher auch noch reden wollen. Ja. Das heißt, es kommt alles full circle jetzt. Und da gab es dann eben plötzlich Magic-Karten, die gar nicht aussahen wie Magic-Karten. Mhm. Und ich dachte mir so, ach krass, das geht ja. Ja, dann kann ich das ja auch machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann habe ich halt angefangen, Tokens zu malen und Karten zu malen, die halt ja niemals so in einem normalen Magic-Set abgedruckt werden würden. Mhm. Und bin dann so ein bisschen in diese ganze Proxy-Bubble und so abgetaucht und habe geguckt, was ist möglich und was machen andere Leute. Und ja, habe dann auch meinen Proxy-Blog angefangen. Das ist drawing-cards.com.
Genau.
Da könnt ihr auch mal drauf gucken. Da sind alle Sachen, die ich gemacht habe, drauf.
Genau, das ist auf jeden Fall auch noch ein weiterer Link, den wir auf jeden Fall in der Videobeschreibung mit drin haben. Ja. Auch wie gesagt, ich habe auch deine Proxys schon in Persona gesehen. Die sind wirklich einfach sehr, sehr hübsch. Und ich konnte mich auch nicht davor erwehren, ein paar quasi auch in meinen Commander-Decks zu spielen. Aber das bringt uns auch quasi schon zu einem perfekten Punkt, weil Proxys, ganz kurz quasi zur Einordnung, wo sie wie legal sind oder über was wir jetzt in den nächsten paar Minuten reden wollen. Proxys sind natürlich nicht turnierlegal. Das heißt, auf jeder, also die klassischen Proxys, von wegen, ich mal jetzt hier auf meinem Forest male ich jetzt irgendwie Gaia's Cradle und das ist dann eine Gaia's Cradle fürs Turnier. Das ist nicht legal. Außer es ist abgesprochen mit den Judges und so weiter und so fort, aber selbst grundsätzlich echt auch selbst dann nicht.
Wir dürfen keine Proxys machen. Das Einzige, was wir machen dürfen, ist kaputte Karten oder nicht turnierlegale Karten davon selber Proxys erstellen. Das darf nur der Head Judge.
Okay.
Also die Proxy-Regelung also, offiziellen Wizards-Events ist super strikt.
Okay.
Wenn jemand mit einer zu Tode gecurlten Foil-Karte zu dir kommt und genau, sagt, genau, kann ich nicht spielen, dann machst du davon.
Genau, und das war auch tatsächlich erst der Fall bei Nexus of Fate. Weil die Karte gab es nur in Foil und sie war super gecurlt schon als Buy-A-Box-Promo und dort ging das dann an, dass wir überhaupt erst Proxys machen durften. Vorher war das so ein absolutes Grau-Zoning, wo Leute manchmal Auge zugedrückt haben und manchmal nicht.
Aber also, es gab doch auch vorher schon so Karten, die es nur in Foil gab. So, ich glaube, Kess oder irgendwie so im Legacy oder.
Ja, aber das ist ja ein Format, das niemand spielt. Es ging ja nur um Standard. Es geht ja immer nur um Standard.
Okay. Und Commander.
Ja, ich weiß, ich höre euch. Und Commander. Aber es geht ja immer nur um Standard.
Naja, aber Commander, also.
Das ist ja kein
so richtig Wizards-sanktioniertes Commander ist ja auch nicht so.
Doch, mittlerweile
nicht schon. So
du hast Format, Commander Nights, du hast Commander Game Days, du hast Commander.
Naja, okay.
Also offiziell auch wirklich mit mit Grundlagen, die von Wizards mittlerweile vorgegeben werden, so, hey, wenn ihr bestimmte Kriterien erfüllt, wie ihr seid der Erste, der haufenweise Schaden an einem Spieler anrichtet, dann füllt diesen Zettel aus und bringt ihn zu eurem Beschreiber des Stores und ihr bekommt was dafür. Also es ist tatsächlich, mittlerweile Wizards hat da jetzt neulich richtig abgesteppt, gerade was die Commander-Sachen angeht, weil die natürlich auch wissen, Commander ist ein Riesending. Was sie noch nicht geändert haben, sind die Proxy-Regelungen bei Commander. Weil Commander ist eben auch dafür bekannt, dass es dort sehr viel eben auch mit Proxys und so weiter gespielt wird und gearbeitet wird.
Genau, das war nämlich auch der Punkt, worauf ich jetzt quasi hinaus wollte. Natürlich, wenn ihr jetzt Modern, Standard oder sowas spielt, nutzt jetzt keine Proxys und erwartet, dass die Leute sagen, ja klar, kein Problem, spiel hier mit. Sondern damit macht ihr euch quasi für das Turnier, werdet ihr einfach disqualifiziert und gut ist. Aber natürlich, wo es interessant ist, ist halt in privaten Kreisen. Ne? Wenn ich jetzt, wenn Marc und ich, wir irgendwie privat Modern spielen, natürlich kann ich mir dann alles zusammenproxen. Auch sei es halt nur aus Playtest-Gründen oder so. Ich möchte meinen Eigenbrew testen gegen die Top 7 Meta-Decks und habe dann vielleicht ein Proxy-Deck mir zusammengestellt, wo einfach alle Titel von diesen 7 Karten pro Karte quasi drauf ist. Und so kann man super easy quasi testen. Also für den Privatgebrauch. Und ja, im Freundeskreis auf jeden Fall gar kein Problem. Und jetzt wird's hier nämlich interessant mit Commander, weil Tim, wie siehst du denn erstmal deine grundsätzliche Meinung zu Proxys in Commander-Gruppen, sage ich jetzt mal? Bist du da, wo du sagst, okay, du kannst Leute verstehen, die das teilweise nicht so gern sehen, oder sagst du, es ist Commander, ist quasi alles offen, man sollte machen, was man wollen würde oder was man wollen machen würde?
Ja, also ich kann nachvollziehen, warum das Leute nicht wollen, dass man Proxys spielt. Mhm. Ich find's aber, es sind keine guten Gründe. Mhm. Also, wenn ich halt sag, okay, ich habe hier irgendwie ein Deck und da sind Proxys drin von Karten, die ich in, weiß nicht, anderen Decks habe, die ich zu Hause habe, also habe ich einfach nicht so oft und deswegen tue ich es halt nicht in alle Decks original rein. Oder ich habe die Karte halt auch einfach nicht, weil sie ist mir zu teuer, aber ich würde sie gerne spielen. So, das ist ja einer der validesten Gründe. Irgendwie, ich habe keine Cradle, aber ich finde die halt gut in dem Deck, also proxy ich mir die. Und wenn dann jemand sagt, ja, okay, aber ich habe ja eine Cradle und ich habe ja Geld dafür ausgegeben, um die in meinem Commander-Deck hier im privaten Freundeskreis spielen zu können, warum wirst du nicht an diese selben Standards gehalten? Und dann denke ich halt, ja, aber was du halt dann machst in dem Moment, ist ja einfach nur versuchen zu rechtfertigen, warum du so viel Geld ausgegeben hast für die Karte und ich einfach so schlau war, das nicht zu machen, weil es ist doch völlig egal. Ja. Die Karte hat ja dieselbe Mechanik. Also es ist so ein bisschen, du fühlst dich halt schlecht, weil du merkst, oh, hätte ich ja gar nicht gemusst. Und versuchst halt dann zu sagen, ja, okay, aber ich musste das ja, weil ich erlaube ja nichts anderes.
Ja.
Und da, also meiner Meinung nach kein guter Grund. Aber ja gut, dann hole ich halt mein CEDH-Deck raus, wo alles original ist. Und dann spielen wir das halt. Wenn du das möchtest, ja, anstatt gegen mein spaßiges Deck zu spielen, in dem ein paar Proxys drin sind, gut, können wir machen.
Ja, das, ich kann das absolut nachvollziehen. Und ich bin da auch recht ähnlicher Meinung, was das angeht. Marc, du hast eben ein bisschen mit dem Kopf so ein bisschen hin und her gewackelt. Wie ist deine Meinung zu dem Thema?
Ich hab ja auch einen kompletten Blackie Talk über Proxys und so weiter gemacht. Da bin ich natürlich auch darauf eingegangen, dass ich gesagt habe, es sollte nicht Pay-to-Win sein. Es sollte nicht, niemand sollte ausgeschlossen werden, dass er dieses Hobby betreiben kann. Auf der anderen Seite ist es ein Hobby. Und ich finde das Argument, es ist, am Anfang klingt es sehr schadenscheinig. Man denkt sich, was redet der da oder sonst. Aber umso länger man sich dieses Argument ein bisschen überlegt, umso mehr Sinn macht es. Wenn ich angeln gehe, brauche ich eine Angel. Natürlich kann ich ein Stück Faden ins Wasser halten und kann genauso gut angeln. Das ist dann das Deck, ohne dass ich das fake und ähnliches oder Proxys reintue oder ähnliches. Dann ist es einfach nicht so eine gute Angel. Oder ich gebe eine Menge Geld aus und habe eine bessere Angel und kann damit vielleicht mehr Fische fangen. Aber wenn ich jetzt in den Laden gehe und Fische kaufe und die mir dann in den Eimer daneben stelle und mit der Angel dann sag, guck mal hier, ich kann genauso gut angeln, dann ist es halt schwierig. Und das finde ich halt immer wieder der Punkt, es ist ein Hobby und ein Hobby darf Geld kosten. Viele Magic-Leute vergessen das. Ein Hobby darf Geld kosten. Und ich kenne eigentlich kein Hobby. Selbst Joggen kostet Geld, weil man sich andauernd neue Schuhe kaufen muss. Ja. Kann ich aus Erfahrung sagen. Und deswegen habe ich auch nicht lange gejoggt. Natürlich nur wegen den Schuhen. Das ist halt so ein Argument, wo ich sage, ja, man kann das natürlich umgehen. Und auf einem gewissen Niveau sage ich auch, man muss sich nicht die 50. Gaia's Cradle kaufen. Auf keinen Fall.
Nee, aber ich, also sorry, aber ich, also ich glaube, dein Vergleich hinkt so ein bisschen. Natürlich, ein Hobby darf Geld kosten, aber ich finde, ein Hobby, also wenn du es halt zu dem Maße betreiben willst, wie du halt bereit bist, Geld dafür auszugeben, dann musst du, also das ist diese Gatekeeping-Sache. Ich glaube, mit der Angelsache wäre so, du kaufst dir irgendwie die teuerste Profi-Angel und fischst dann und ich setze mich halt daneben mit meiner selbstgebastelten Angel und zieh auch Fische raus und du sagst, ey Mann, du hast für deine Angel viel weniger Geld ausgegeben. Also deine Fische gelten nicht sozusagen, obwohl sie ja genauso Fische aus dem Wasser holt. Weil die Proxys funktionieren exakt genau so wie die Karte, die ganz viel Geld wert ist. Sie funktionieren exakt genau so, ja, genau, in dem Setting.
Ja, aber in dem Moment ist es halt, wenn du hingehst und zum Beispiel ein Auto sagst und dann fährst du mit einem Auto ein Rennen, doof jetzt gesagt, ja, und sagst, okay, wir fahren beide das gleiche Auto. Dann schauen wir, wer der bessere Fahrer ist. Und das ist mein Argument für Proxys.
Okay, ja,
nur genau, weil du ein schlechteres Auto fährst, heißt das nicht, dass du nicht vielleicht sogar ein besserer Fahrer bist wie ich. Der interessante Punkt ist dabei aber, wenn jetzt zum Beispiel jemand in die Playgroup reinkommt und dann auf einmal vermöbelt wird, weil er keine Proxys hat, weil das Powerlevel dann schon direkt angezogen hat, weil eben alle mit angemalten Ferraris fahren, und dann kommt einer mit dem Trabant da rein und sagt, hey, ich will Spaß haben. Alle haben sich an dieses Powerlevel dann gewöhnt. Das sehe ich
ja, aber das ist aber kein Proxy-Problem, glaube ich. Weil wenn du jemanden hast mit richtig tiefen Taschen, dann kann er sich die Karten auch einfach kaufen und kommt dann in deine Playgroup und sagt, nee, aber wieso? Wir haben doch alle unsere Decks gekauft.
Aber das regelt ja gleichzeitig auch dann wieder Commander. Das ist ja das Wunderschöne an Commander. Auch wenn ich sonst immer wieder ganz gerne über Commander hate,
ja,
wunderschön, dass man im Notfall einfach Leute entweder aus der Playgroup rausprügeln kann, indem man sie immer fokussiert, das funktioniert, oder einfach, wenn die Personen bleiben, sie trotzdem einfach fokussieren. Ich kenne das tatsächlich aus einer Playgroup, die ich früher hatte. Da gab es einen am Tisch, der mit Fetches, mit Duels und allem drum und dran gespielt hat. Und der wurde halt gefokust. Man hat halt erst 3 gegen 1 gespielt und dann hatte man 3-mal jeder gegen jeden. Beziehungsweise damals war das noch nicht mit 4 Leuten, sondern wir haben mit 6, 7 Leuten. Völlig unvorstellbar heute. Mit 6, 7 Leuten am Tisch gespielt. Und dann war es halt noch viel, viel einfacher. Das waren dann erstmal 5 gegen 1 und dann konnten wir Magic spielen.
Ja, genau.
Aber das
ja, hat das ja, klar. Also das regelt sich dann halt von alleine beim Commander. Das ist schön.
Genau. Aber wenn du jetzt sagst, alle dürfen proxen, alle dürfen Sachen mit reinnehmen, dann sitzen auf einmal alle mit Duels da. Ich meine,
und dann hast du CEDH, das macht auch richtig Spaß.
Das wollte ich gerade sagen. Ich bin absolut nicht der Einzige,
der das ist auch geil.
und sonst was. Aber das Problem ist dann halt, das kann ich dir halt auch aus eigener Erfahrung halt sagen, weil wir haben dieses Problem leider bei uns in der Playgroup zum Beispiel gehabt. Wir haben über die Hälfte der Playgroup irgendwann verloren, weil dieses immer nach oben schaukeln, immer weiter nach oben drehen, irgendwann dazu führt, dass Leute keinen Spaß mehr haben. Und das wird halt durch Proxys erleichtert. Ich sage nicht, dass es nicht auch mit Menge tiefen Taschen passieren kann. Klar. Aber Proxys erleichtern halt dieses Race des Power Levels gerade im Casual-Bereich immens.
Vor allen Dingen, aber ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, Commander ist ja sowieso so eine Sache, ne? Tim, du hast eben gesagt, du kannst dein CEDH-Deck auspacken und dann quasi einfach sofort, Leute quasi zu überrennen, ist mit manchen Decks, wenn man weiß, was man tut, mit Kombos, mit Infinity-Sachen und so weiter, recht easy. Und ich glaube, das Problem ist
ein Power. So.
Genau.
Das hat ja nichts mit Proxys zu tun.
Nee, natürlich, genau, das wollte ich gerade sagen. Beide Probleme lassen sich aber durch Kommunikation eben lösen, indem man sagt, okay, wollen wir, dass jeder jetzt, weiß nicht, alle Power-9-Karten, alle Black Lotus und Duels und was weiß ich nicht, alles, alle Gaia-Cradles der Welt in ihrem Deck haben und dass jeder quasi dasselbe, Proxy-Megadeck spielt. Und das ist natürlich so eine Sache, das kann man einfach mal offen in der Gruppe, finde ich, eben ansprechen. Und ich habe zum Beispiel einen Fall, darüber können wir gerne diskutieren, ob das quasi Proxy okay oder Proxy nicht okay ist, ist zum Beispiel mein Commander Omnath Locust of Creation Deck, was eben ein Landfall-Deck ist, wo ich tatsächlich Ich glaube nur, also ich spiele natürlich die Common Fetches, diese Evolving Wilds und so weiter und so fort. Und dann, ich glaube, ein oder zwei von den regulären Fetches, weil ich halt bisher noch keine gezogen habe. Aber ich habe Proxys von dem Original Dual Cycle eben in diesen Farben, die das Deck eben betreut, quasi komplett mit reingenommen als Proxy. Und das ist natürlich eine Sache. Ich habe es halt offensichtlich gemacht, dass das Deck besser funktioniert, aber jeder, der das Deck mal gesehen hat, weiß, dass es sehr räudig funktioniert. Also trotz den Duels ist es jetzt keine Frage von Power Level, dass ich jetzt Leute überschneide. Jetzt wäre quasi die Rückfrage, wäre so eine Vorgehensweise okay? Oder sagt man, okay, optimier erstmal ohne Duels und danach geht man quasi weiter?
Ich würde es, glaube ich, überlegen, was es dir nimmt. Es hat dir genommen, dass du jetzt zum Beispiel durchs Internet suchst und Ersatzsachen suchst und andere Sachen suchst, Optionen suchst. Es gibt ja nicht nur die normalen Fetchländer oder Evolving Wilds und ähnliches, sondern es gibt ja tatsächlich auch die getappt ins Spiel kommen, die danach enttappen, die du dann opfern kannst.
Die Rocktar-Pits,
die Mirage-Fetches. Wie ein Evolving Wilds. Das sind sehr schön. Ich liebe diese Teile. Sie sind großartig.
Aber es gibt leider keinen vollen Cycle.
Nee, leider nicht.
Nur fünf.
Ja. Und ich finde es halt schade, wenn dann Leute direkt einfach auf, ja, kenne ich, das Proxy ich fertig. Ich komme aus einer Commander-Zeit, wo wir einfach mit dem Kram gespielt hatten, was wir hinten im Ordner liegen hatten. Das kommt jetzt dazu, dass wir damals, also Card Market gab es halt zum Beispiel noch nicht. Das klingt nach der alte Mann sagt, oh, früher war alles besser. Nein, natürlich nicht. Aber das kenne ich halt nicht anders. Also, und dann hatten wir natürlich jemanden am Tisch, der dann einen Worinclex in seinem Deck hatte. Und dieser Worinclex war Staatsfeind Nummer 1. Immer. Und dann hatten wir auf einmal einen zweiten, der einen Worinclex hatte und wir wussten auf einmal gar nicht mehr, wie wir damit umgehen sollten. Und das ist dann halt der Moment, wo dann eben so ein, okay, wir proxen jetzt, dazu führt, dass auf einmal alle nur noch diese Karten dann spielen und die anderen gar nicht mehr angucken, weil Commander hat eine Menge Staples und für die Staples ist es halt auch genau der Punkt. Viele Leute sagen, ich habe einmal die Staple, den Rest kann ich proxen. Vollkommen legitime Ansicht, meiner Meinung nach. Aber sie nehmen sich selber ja die Möglichkeit, okay, was kann ich denn statt Smothering Tithe spielen? Und das finde ich halt ein bisschen schade daran.
Ja, also mal abgesehen davon, dass Smothering Tithe vielleicht eh eine blöde Karte ist, wo man vielleicht eh mal gucken sollte,
aber
sie ist ein Staple, natürlich. Aber also ich finde, das macht sie auch in meinen Augen so blöd. Also so, warum spielst du sie nicht, wenn du weiß bist? So, ja, weil du vielleicht keinen Bock drauf hast. Und das ist auch wieder nicht so richtig ein Proxy-Problem, sondern mehr so ein Kommunikationsproblem oder ein Deckbauproblem. Okay, ich baue mir halt ein Deck mit Kram, den ich rumliegen habe. Und nicht, ich mache mir eine Liste und kaufe mir das dann. Oder prox mir das dann. Ne? Und wir haben jetzt immer geredet über Proxys, damit man irgendwie sein Deck stärker macht.
Ja.
Ich habe ganz viele Proxys von einem Sol Ring oder Solemn Simulacrum oder einem Manowar oder so.
Absolut.
Das ist nicht, weil ich die Karte nicht hab oder weil sich die Karte niemand leisten kann. Das sind Centbeträge, sondern einfach, weil ich das schön finde. So. Und ich hab die sehr oft in den Decks, die Karten spielen, habe ich die halt drin. Und dann muss ich natürlich aber trotzdem sagen, ey, ich spiele Proxys, aber ich spiele halt einen Proxy von einem Sol Ring. Ich kann auch einen echten reintun, wenn dich das stört. Ne?
Ja, ich glaube, ab da wird, also wenn man das irgendwie noch dazu nimmt, wird die Diskussion, also es gibt ja auch sehr viele hartnäckige Leute, die so 100% gegen Proxys sind. Und spätestens bei dem Punkt wird es echt lächerlich, die Diskussion noch weiterzuführen, weil wenn es halt wirklich nur noch um Karten geht, man könnte das selber ja auch zu Basic Lands sagen. Sagen wir mal, es gibt nur diese Art von Full Art oder diese Anzahl an Full Arts und man möchte aber Pixel Art haben, was es natürlich jetzt durch Secret Lair wieder gibt, aber man will einfach diesen bestimmten Stil haben, dann finde ich es einfach auch nicht verwerflich, dann zu sagen, hey, ich prox das halt einfach, weil ich es einfach schöner finde. Vielleicht habe ich es mir irgendwie so designt vorher, dass es ein Panorama bildet, wenn ich die links von rechts irgendwie anlehne. Ne? Mhm. Nicht, dass es mit Magic-Karten nicht geht oder dass es da eben nicht wäre, sondern es ist einfach persönliche Ausstrahlung von, wie man halt eben gerne spielen möchte und was man gerne sehen möchte beim Spiel. Und ja, da, also wie gesagt, ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und genau, da wollte ich gerade noch mal nachfragen, weil wir ganz am Anfang bei dem Segment hatten wir darüber gesprochen, dass du hast es beschrieben als einen anderen Stil, als dieser High-Fantasy-Concept-Art-Stil. Wie würdest du das denn quasi umschreiben, deinen Stil? Wenn du jetzt jemanden, der noch nie was von dir gesehen hat, quasi deinen Stil beschreiben?
Ist schwierig. Also ich würde sagen, mein Stil hat eine relativ weite Range. Mhm. Oder die Proxys, die ich mache, hat eine relativ weite Range. Mein Go-To-Stil ist aber so ein relativ comichafter, ich würde sagen, von europäischen und japanischen Comics inspiriert.
Mhm.
Und okay. Viele Leute sagen dann, wenn sie das sehen, ach, das ist doch Adventure Time. Also wenn ihr euch das vorstellen könnt, so, ja. das ist so ein bisschen mein Zeichenstil. Auch wenn es nicht von Adventure Time inspiriert ist, aber wahrscheinlich aus denselben Quellen zieht wie Adventure Time.
Genau,
Comic.
Du machst aber nur am PC, richtig? Also es ist Digital Graphics oder malst du tatsächlich auch auf die Karten und ähnliches in analoger Form?
Nee, also die Proxys, die ich mache, sind tatsächlich alle, ich glaube, fast zu 100% am PC oder am iPad oder so entstanden, also digital. Ich habe noch nie so eine richtige Physical Alter oder so gemacht. Ich bin extrem schlecht mit einem Pinsel.
Crazy.
Also ich kann irgendwie so mit, das ist auch so eine Stilsache, ne? Also alles, was irgendwie Outlines hat, so mit einem Fineliner und so, da mache ich dir Sachen, aber wenn ich mit dem Pinsel irgendwie so ein bisschen fotorealistischer werden muss, da bin ich dann raus. Oder so die Ränder erweitern von irgendeinem Bild oder so, nee, das würde ich nicht hinkriegen.
Ja. Zeigt auch mal wieder für mich, wie wenig ich von so Produktionsarten verstehe, weil ich gerade eben so überrascht war, weil du gesagt hast, du kannst mit dem Pinsel nicht anfangen. Ich denke mir so, aber er kann doch zeichnen. Es ist doch,
dass mein Kopf. Mit dem Pinsel malt man aber.
Ja, yeah, das ist aber genau der Punkt. Mein Kopf hat irgendwie nicht die Verbindung gemacht, dass es was anderes ist und dass es unterschiedliche Skillset irgendwie. Deswegen, ich bin da so hinterher, was dieses
Sache ist. Wie wenn du deinen Eltern immer erzählst, ich mache sowas mit Medien.
Ja, yeah, genau.
Das ist dasselbe, wie du machst was mit Kunst. Natürlich kannst du dann als Künstler alles. Von Bildhauen
über. quasi ein Video-Editor und ein Bürokaufmann macht dasselbe, weil er sitzt ja auch an einem PC.
Ja, genau.
Ja, ach, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ein quasi abschließendes Wort noch zum Thema Fakes. Was natürlich Proxys nicht sein wollen, sind realistische Magic-Karten. Also alles, was ihr auf Wish oder anderen Billo-Online-Shops irgendwo seht, wo dann, keine Ahnung, 50 Magic-Karten für 2 € und ihr seht einen Tamagolf, einen Scalding-Tarn und eine Smothering-Tithe. Zu sehr großer Wahrscheinlichkeit sind das eben sogenannte Fakes, die eben aussehen wie eine Magic-Karte, die sollen wie eine Magic-Karte wirken, die sollen Leute dazu bringen, zu glauben, dass das eine Magic-Karte sind und eben, wie du schon sagst, mit den gegradeten Karten von MTG mit Patrick, eben dafür sorgen, dass Leute unter anderem Geld dafür ausgeben, um eben eine gefakte Karte zu kaufen, die nicht aus einem Booster kommt ursprünglich. Was halt wirklich ein Problem ist.
Ich glaube, ich muss da auch noch mal ganz kurz einhaken. Also genau, wenn wir über Proxys reden, reden wir nicht über diese Fakes, die aussehen wollen wie richtige Karten, sondern das muss irgendwie ganz klar ersichtlich sein, das ist keine echte Karte, was durch Secret Lair und so immer schwieriger wird, weil wer hat jede Version davon im Kopf. Aber was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist, wenn ihr euch so eine Karte kauft irgendwo, egal ob die so aussieht wie eine echte Karte oder 100% ersichtlich ist, dass es keine echte Karte, sondern eine Proxy ist, macht das bitte nicht, weil die Leute, die das verkaufen, haben nicht das Recht dazu, euch die zu verkaufen. Man darf Proxys nicht kaufen oder verkaufen.
Genau, das ist halt ein Copyright-Ding.
Das ist ganz wichtig. Das ist ein Copyright-Ding, genau. Also
da hängt so viel mit
Leute kommen auf mich zu und sagen, ey, kann ich dir diese Karten abkaufen? Die sehen mega geil aus, ich brauche die für mein Deck. Und ich muss immer sagen, nee, ich druck dir die aus, bitte, aber ich kann da kein Geld für nehmen. Das ist Wizards Property. Ich mache mich strafbar. Und wenn du das auf Etsy oder auf Wish oder sonst wo bestellst und das sind halt Proxys, ist es nicht legal. Das wollte ich nochmal kurz gesagt
haben.
Dazu kommt auch noch der Punkt, den man einfach haben muss. Auch wenn ihr noch wisst, dass das eine Proxy ist und selbst wenn ihr den Fehler gemacht habt und die auf Wish gekauft habt oder sonst wo, Nehmt euch ein fucking Edding, Entschuldigung für den Ausdruck, und schreibt das hinten auf die Karte einfach drauf oder so. Ja. Damit nicht das einfach in der Sammlung verschwindet, ihr in 10 Jahren die Sammlung aufmacht, nicht mehr wisst, dass da eine Proxy drin war. Das hatte ich jetzt neulich bei einer Sammelauflösung von jemandem, der hat vor 8 Jahren gespielt. Hm. Der hatte da ein paar Proxys drin, beziehungsweise Fakes. Und er wusste das.
Ja.
Und kam dann ganz strahlend an und sagte, oh, guck mal, die kostet 700 Euro. Und ich guck mir die an und sag, nee, die kostet noch nicht mal einen Cent. Ja. Und das ist halt wirklich, wirklich problematisch. Oder ganz schlimm sind halt die Leute, die das dann auch wirklich versuchen, andere damit zu scammen. Aber da würde ich jetzt
noch Ja, darüber müssen wir gar nicht reden. Natürlich diese ganze Scamming-Geschichte dahinter. Wo ich zu gewisser Weise diese ganzen Wish-Bestellungen auch irgendwie dazu nehmen würde, weil, keine Ahnung, ist glaube ich, noch ein eigenes Thema, diese Online-Shops, die dann eben diese Fakes produzieren. Aber ja, ganz wichtig auf jeden Fall der Hinweis, so Proxys, wie unter anderem Tim sie halt eben herstellt, dann selbst irgendwie organisieren oder halt eben nicht, die sind nicht zum Verkauf.
Sind not oder for resale. Also, wenn es euch interessiert, schreibt mich an. Ich gebe euch die Bilder, ich gebe euch die hochauflösend, druckt euch die dann zu Hause einfach aus. Ich will da keinen Cent für haben.
Genau, und das ist ja auch eigentlich eine recht offene Community, diese Proxy-Magic-Community. Ja. Ne? Das kann man eigentlich mit nahezu jedem eigentlich bei Instagram irgendwie mal anschreiben oder bei Twitter oder
ich
was.
Ich muss jetzt ziemlich hart lachen. Ich habe auf Instagram beim Durchscrollen, nicht auf Instagram, auf Twitter, habe ich beim Durchscrollen so jemanden gesehen, dachte, hey, was ist das denn für eine Secret Lair? Hab reingezoomt und dachte halt wirklich, das wäre eine Secret Lair, die angekündigt wurde, weil es auch neuere Karten aus Kamigawa dabei war. Und bis ich da mal gecheckt habe, dass das ein Proxy-Hersteller ist, dass das gar kein Secret Lair ist, sondern ein Proxy, habe ich drunter geschrieben, so, I thought this was a Secret Lair, not a Proxy. Ja. Und das ist ja tatsächlich auch irgendwo ein Achievement in dem Moment.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das bringt uns auch tatsächlich schon zum ein perfekter Übergang zum nächsten Thema, und zwar eben Secret Lairs in einer gewisser Weise ja eine logische Konsequenz zu vielleicht einem Wunsch nach Proxys von der Community, wo sich dann Wizards of the Coast in einem Dagobert Duck-mäßigem komödiantischer Bösewicht die Hände reibt nach der Geldgier. Aber bevor wir in das Thema richtig einsteigen, Tim, wie ist deine Meinung zu Secret Lairs? Ist das was, was du feierst, was du gut findest? Hast du dir mal welche bestellt? Oder wie siehst du diese ganze Thematik?
Ich bin an sich ein großer Fan von dem Konzept von Secret Lairs. Ich bin nicht immer einverstanden gewesen mit den Sachen, die da gemacht haben. Mhm. Aber an sich finde ich das Konzept richtig cool, weil genau wie ich das halt auch mit Proxys mache, ist es eine wunderbare Art, sein Deck irgendwie zu individualisieren und zu personalisieren. Mhm. Wenn ich halt sage, okay, ich stehe total auf irgendwie Traditional Tattoo Art und kann mir dann halt so ein bisschen Kunst in mein Deck holen, wo ich vorher halt irgendwie entweder eine Proxy hätte nehmen müssen oder irgendwie jemanden fragen müssen, ob er mir die Karte verändert mit einem Pinsel. Mhm. An sich ist es ein positives Ding, würde ich sagen.
Okay, und hast du schon mal selbst welche irgendwie erstanden, oder?
Ich hab einige Secret Lairs gekauft, ja.
Nice.
Aber halt auch, also ich gucke mir dann halt auch immer an, entweder die Kunstwerke gefallen mir richtig, richtig gut, oder es ist eine Karte oder ein Set, wo ich sage, okay, ich möchte davon 50% der Karten haben. Ich hole mir das jetzt halt so.
Verstehe. Das klingt schon mal gut. Weitaus positiver als, glaube ich, wir teilweise zu manchen Reviews zu den Secret Lair Drops mal waren. Aber natürlich jetzt in Bezug auf Proxys, siehst du irgendwo die Entstehungsgeschichte von Secret Lair auch aus der Proxy-Kultur von Magic the Gathering irgendwie entstammen? Oder glaubst du, dass es halt jetzt nicht hundertprozentig zufällig ist, aber halt schon nichts direkt miteinander zu tun hat?
Ich denke schon, dass das ich weiß nicht, ob es aus der Proxy-Community kommt, aber auf jeden Fall aus der Card-Alter-Community. Ja. Also diese ganzen Sachen mit Extended Borders und so, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo viele Leute ja schon länger gesagt haben, ey, warum sehen Magic-Karten nicht so aus? Weil wenn wir in andere Spiele gucken, wenn wir uns halt Pokémon angucken oder so, da sehen die Karten dann ganz anders aus. Und dass da Sachen bis zum Rand gehen und sowas, das ist halt gang und gäbe. Mhm. Und Die ersten Secret Lair Drops, die rauskamen vor, weiß ich gar nicht, zwei Jahren?
2019, 20. Wow, das ist ja eine Weile.
Also 2-3 Jahre, genau. Und die sind ja noch sehr, sehr konservativ, würde ich es mal nennen. Wenn man sich anguckt, was das jetzt ist oder was das jetzt geworden ist.
Ja.
Und deswegen denke ich, das kommt nicht unbedingt aus dieser Sache raus, sondern eher aus dieser Kartalter-Sache raus, wo die Leute gesagt haben, hey, warum gibt's das nicht borderless und so? Mhm. Und das ist ja zu der Zeit auch aufgekommen. Ich glaube, das war auch, muss auch irgendwie 2019 gewesen sein, als das anfing mit den Borderless-Kram in zum Beispiel Throne of Eldraine, war auch das erste Mal, wo so Showcase-Frames kamen. Ne?
Genau, genau.
Und ich denke, das ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen daher. Hat sich aber jetzt natürlich dahin entwickelt, dass die Proxy-Artists auf dem Schirm haben.
Ja.
Und ja teilweise auch, also in dem letzten Drop jetzt auch den Ben Schnack.
Ja.
ich glaube, Ben Makes Magic heißt er auf Twitter, sich gegriffen haben und gesagt haben, hey, diese Lands, die du da gemacht hast, jetzt so ein Cycle von Basic Lands gemacht in so einer 80er Retro-Wave-Ästhetik. Mhm. Und
wie jedes Amazon-T-Shirt, was jemals von irgendjemand hochgeladen wurde.
Aber sind das die Original-Alters gewesen oder Proxys von ihm?
Minimale Abwandlung davon tatsächlich.
Ich habe vorhin tatsächlich auch nochmal geguckt, weil ich mir nicht sicher war. Der Mountain ist relativ nah dran.
Ja, okay.
Aber die anderen, also da wird sich ein Art Director mit ihm hingesetzt haben und das nochmal alles ein bisschen überarbeitet haben.
Ja.
Aber an sich ist es sehr nah dran an der Sache.
Ich finde es tatsächlich sehr interessant, weil es wäre so, also es wäre auch, glaube ich, nur mal der nächste Schritt von Secret Lair, wenn es in gewisser Weise so eine Art gibt von wegen, hey, ich habe hier eine Karte gezeichnet, man könnte genau dieses Artwork, genauso wie es ist, irgendwie einreichen und sie produzieren dir daraus quasi eine individualisierte Secret Lair mit originalen Cardback und quasi so eine offizielle Proxy wahrscheinlich. Also sowas
wie Creator Series bei Lego, wo Leute einfach Modelle bauen und sagen, hier, das, ihr habt die Anleitung, könnt ihr ein offizielles Lego-Produkt draus machen. Sowas in der Art machst du dann mit Secret Lair. Fände ich nicht schlecht, aber ich glaube, sie sind da auch aktuell wirklich auf der Suche nach ganz vielen verschiedenen Leuten.
Ja.
Deswegen, sie haben Leute ja auf dem Schirm, so ist es nicht.
Ja, yeah, genau. Das zeigt ja auch die Secret Lair, dass da auf jeden Fall der Blick dahin ist.
Ja, ist auf jeden Fall eine Verbesserung, dass sie die Leute dann, die Ideen hatten, mit einbinden, weil es ist ja, wir hatten es vorhin im Vorgespräch auch schon, dass es auch schon vorgekommen ist, dass die sich einfach bei Reddit bedienen und sagen, ach, das ist ja eine coole Idee, das machen wir so.
Ja, ganz legendär da der Fall von den Full-Text-Basics, die natürlich eine super witzige Idee ist, aber halt keine originale Idee von Wizards of the Coast, sondern es lief, glaube ich, zum Start von Secret Lair Drops irgendwie, wurde das mal irgendwo erwähnt, beziehungsweise jemand hat das da irgendwie gepitcht. Und da liegt das nahe, dass sich Wizards of the Coast da an Ideenklau irgendwie befasst hat. Aber ich hab mitbekommen, das war ja nicht nur die einzige Secret Lair Drop, sondern ich meine auch sogar diese Snow-Covered Pixel Art Basics. Da gab's doch auch irgendwie kurz vorher Designs, also weiß nicht, hast du da was mit aufgenommen?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Es gibt einige Pixel Artists, die auch Proxys machen, aber direkt diese Länder wüsste ich jetzt nicht.
Okay.
Aber ja, also ich meine, Pixel Art an sich ist jetzt nicht so die krasse.
Ja, klar, das ist jetzt nicht die große Idee.
Nicht so die krasse Trademark drauf, ne? Ist nicht so die Idee. Aber ja, also da gibt's auch einige Pixel Art Proxy Artists. Ja.
Ja, aber ich meine, im Endeffekt, du hast es ja schon vorher erwähnt, das hat dich ja auch dann wieder so ein bisschen überhaupt dazu bewegt, wieder mehr dich halt mit Magic und halt auch mit Magic Artworks auseinanderzusetzen. Glaubst du, dass quasi, wenn man jetzt die Proxy, und ich schmeiß auch einfach mal die Card-Alter-Community mit dazu, also alle, die sich künstlerisch kreativ an Magic-Karten, sag ich jetzt mal, versuchen oder daran eben Kunst machen, glaubst du, dass Secret Lair Drops da mehr eine Hoffnung sind, dass es sowas in der Art, dass sie es halt ähnlich wie der Kollege mit den Synthwave-Ländern auch schaffen kann? Oder ist das mehr so ein Konkurrenzkampf von wegen, die machen das, aber wir machen das auch, aber halt in Anführungszeichen offiziell, weil es von Wizards of the Coast ist.
Ich weiß nicht, ob es da einen Konsens in der Community gibt. Dafür ist es einfach noch nicht lang genug her. Also diese Geschichte von dem Ben, der die Synthwave-Länder gemacht hat, war, also alles, was ich dazu gehört habe, war, dass Leute total aus dem Häuschen waren und das als gutes Zeichen gewertet haben, dass halt Wizards irgendwie die Leute auf dem Schirm hat und halt nicht klauen will, sondern die halt einbindet. Denke ich auch, das ist eine gute Sache. Also, und es gibt bestimmt irgendwie Leute in der Community oder in der Bubble, die da dann nicht mitmachen würden, weil dieses Mindset, aus dem Leute Proxys machen, ist ja bestimmt auch immer ein anderes. Also ich mache das halt aus so einer ästhetischen Sache, aber es gibt bestimmt auch Leute, die machen das halt aus so einer Capitalism-Bad-Geschichte raus und sagen halt, nee, das ist the man und ich arbeite nicht mit the man und deswegen mache ich ja Proxys, so damit ich halt denen kein Geld gebe.
Ja, also quasi mehr also so.
Kann ich mir gut vorstellen.
Also quasi so diese Argumentation wäre so ein bisschen mehr so rebellisch gegen Wizards of the Coast, aber halt trotzdem pro Magic. Also es ist, glaube ich, eine schwierige Linie zu fahren, aber auf jeden Fall nach. Also ich kann nachvollziehen, wie man so ein Argument quasi führen kann, aber also ich persönlich fänd's halt irgendwie spannend. Mehr dieser Künstler auch unter anderem, ich glaube, du hattest auch mal einen Post gemacht bei Reddit im MTG Subreddit und wurde auch die Leute drunter geschrieben haben, so hey, Secret Lair Drop müsste jetzt eigentlich kommen in diesem Stil, weil die Leute halt einfach, der Wunsch ist auf jeden Fall da, sich mehr zu individualisieren und warum sollte da Wizards of the Coast quasi vor der Tür stehen, wenn sie mit dem Strom gehen können und dann eben auch daran Geld verdienen können, weil solange es halt um nicht komplett neue Karten geht, die es sonst nirgendwo anders gibt, ist es ja auch eigentlich nichts Verwerfliches, was Secret Lair Drops an sich quasi bieten. So.
Das ist aber auch eher der Weg, den sie mittlerweile einschlagen. Am Anfang, ich habe das mitbekommen, als hier Ultimate Masters rauskam, wo die ersten Borderless-Karten kamen, da habe ich relativ viel noch sehr aktiv mit der alten Art Community zusammengehabt und die waren am Schreien. Und zwar negativ, bis zum geht nicht mehr. Weil, sie klauen unsere Jobs, war halt eine Aussage, die gefallen ist. Und die Wahrheit ist halt zum Teil immer noch richtig. Gerade die Alter-Community ist, glaube ich, ein bisschen gehittet von dem Ganzen, weil man hat sehr viele Kartenauswahlen in verschiedensten Artworks. Nicht nur die Secret Layer, auch die in den normalen Editionen. Gibt es ja von jeder Karte gefühlt mittlerweile 15.000 Versionen.
Naja, das stimmt. Gibt's
wahrscheinlich 2 bis 3. Dann hast du halt Extended Art, Full Art, irgendwelche Special Frames und so weiter und so fort. Und ich glaube, da hittet es gerade die Alter-Community um einiges härter als die Proxy-Community. Weil es halt dort immer so war, du musst dir, wenn du einen Proxy hast, nimmst du dir wahrscheinlich die Karte. Korrigier mich, Tim, wenn ich da irgendwie das falsch sehe. Du nimmst die Karte und denkst, okay, was passt dazu? Was kann ich da für ein cooles Bild insgesamt machen? Und dann kann man das Bild entweder leicht adaptieren oder man ersetzt es ja so oder so. Bei einem Alter ist es ja oftmals so, dass du dich an dem Bild entlang arbeitest ein bisschen. Und deshalb auch sehr nah an diesen normalen Bildern dran bist. Im Vergleich zu einem Proxy-Künstler, der halt auch teilweise sehr abstrakt und sehr abstrus arbeiten kann.
Es gibt so und solche, ne? Also wenn ich mir angucke, was so Eric Klug oder so heißt der, glaube ich. Das ist interessant. Das könnte was sein, wo Wizards sich an der Ästhetik zumindest bedient hat für Secret Lairs, weil Eric Klug heißt der so? Ich komme in Teufels Küche, wenn der nicht so heißt. Ich glaube aber ja. Der hat die Eldrazi-Titanen gemacht. Und zwar wie so Horrorfilm-Poster.
Verstehe.
Und das ist sehr nah dran an diesen Horrorfilm-Postern, die mit Innistrad rausgekommen sind. Weil da stand halt der Kartentext auch, entweder stand nicht drauf und es standen halt so Film-Claims drauf. Oder er stand halt in Form von diesen Filmclaims drauf. Ja, genau. Irgendwie Emrakul, Enigma is waxing as life itself. Und es stand dann da halt so wie auf so einem Filmposter. Ja. Und das ist eine Ästhetik, die bestimmt irgendwie daher kam oder zumindest das beeinflusst hat. Das ist mir vorhin nicht eingefallen, weil das halt kein traditioneller Proxy-Artist ist, sondern halt ein alter Card-Alterer.
Ja.
Sorry, ich hab dich komplett unterbrochen und bin auf so eine Tangent gegangen gerade.
Nee, aber das ist ja auch so ein guter so ein allgemeines Ding, die bei sowohl Secret Lair als auch Proxys manche Leute vielleicht sogar stören könnte, ist halt eben dieses, dass Karten mittlerweile komplett tendieren, aus dem Rahmen zu fallen. Was ich damit meine, ist, dass halt dieser traditionelle Aufbau mit Titel oben, Artwork darunter, ja, Rules-Text und dann bei einer Kreatur unten rechts noch die Zahl, beziehungsweise bei Planeswalker Loyalty. Das ist ja schon zu einem Punkt so, jetzt gerade mit Secret Lairs, irgendwie ist der Rahmen dann geöffnet und im Endeffekt ist jetzt alles möglich. Also wir hatten, glaube ich, schon Sachen, wie du sagst, bei den Horror-Poster-Secret-Lair-Drops, wo dann irgendwie auf einem Grabstein links ist dann irgendwie der Rules-Text mit drauf oder bei diesem Mischief-Collective Secret Lair Drop, wo du dann auch teilweise Karten hast, die dann abpeelbar sind und darunter ist die eigentliche Karte. Und ja, das ist halt auch so. Ja,
die, wo die Mana-Kosten einfach dann verschoben sind und eigentlich, wo du auf der Karte suchen musst, wie viel Mana die Karte kostet oder wie die Karte überhaupt heißt.
Ja, das ist auch eine interessante Sache, ne? Ja. Auf der Swords to Plowshares steht nicht der Name der Karte drauf. Mhm. Weil es gibt keine Karte, die Swords 2 Plowshares heißt.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Absolut, ja.
Es ist nicht der legale Name der Karte.
Das war früher eben genau das Problem. Früher konntest du wenigstens noch sagen, als auf Turnieren und ähnlichem, okay, das ist erlaubt, das ist nicht. Mittlerweile kannst du halt, du musst gefühlt alles erlauben.
Ja. Ja, weil vor allen Dingen, stell dir mal vor, jemand kennt mir dieser Swords to Plowshare, also Swords 2 mit der 2 Plowshare-Karte hin, dein Gegenspieler sagt so, hey, okay, Judge, hier verwendet jemand offensichtlich eine Proxy, man muss sich das Ding angucken. Wahrscheinlich halt aus einer optischen, ästhetischen Ansicht ist es zu 100% nicht mehr mit einer traditionellen Magic-Karte vergleichbar, außer vom Format der Karte her. Aber man muss halt sagen, es hat den Magic-Rücken hinten drauf, es ist eine offizielle Magic-Karte. Ja. Muss man zulassen, oder?
Das ist aber, also offizielle Magic-Karte ist ja auch nicht mehr das Kriterium, ne? Es gibt ganz viele offizielle Magic-Karten, die nicht den Rücken haben.
Stimmt, wegen MDFCs, ja, stimmt. Aber ich meine, das ist ja ein Kriterium, woran man quasi so eine Karte feststellen kann. Klar, das
ist eins, ja, aber
das ist nicht mehr alles. Und das ist halt wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich fände es ganz witzig, Card Market hat vor einer gewissen Zeit mal so ein paar Karten aufgefächert gezeigt. Auf verschiedenen Secret Layers und hat drunter geschrieben, what's the fake? Und irgendeine davon den Karten, ich weiß nicht mehr, welche war eine Fake. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass es eine andere war.
Ja.
Also es ist, und das ist wirklich dann schon problematisch, wenn du halt selber gar nicht mehr weißt, was jetzt eine echte Karte ist und was nicht.
Ja, das auf jeden Fall. Aber diese ganze Secret Lair-Thematik, würdest du, Tim, gerne eine Secret Lair-Design, würdest du sagen, wenn die jetzt sagen, hey, du hast 5 Kartenslots Zeit oder Platz quasi, verschiedene Karten zu zeichnen. Würdest du es machen?
Auf jeden Fall, ja. Also wenn ich sag jetzt auf jeden Fall, ne? Also ich hätte richtig, richtig Lust drauf, kommt natürlich aber auf die Konditionen an.
Natürlich, klar.
Also, ich gehe davon aus, Wizards bezahlt auch seine KünstlerInnen ordentlich und so. Also das ist, ich gehe davon aus, dass die Konditionen ordentlich wären, aber wenn die auf mich zukommen würden, würde ich auf jeden Fall nicht die Tür zuschmeißen, sondern ich würde auf jeden Fall mit denen reden.
Ja.
Ist bis jetzt nicht passiert. Also, wenn ihr zuhört.
Wir hören aber nach, was das denn soll.
Slide in my DMs.
Ja. Genau, wir gucken mal. Aber welche Karten würdest du gerne in eine Secret Lair, wenn jetzt die Secret Lair Tim Gettke wäre? Welche würdest du
ich
reinpacken?
Ich weiß es echt nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, wie. Also wenn jetzt der Art Director kommt und sagt so, okay, du bist komplett frei, keinerlei verbindendes Thema, puh, echt schwierig. Ich habe ein paar Karten, die ich richtig gerne mag. Ich mag richtig gern den Thoughtknots hier, den habe ich auch schon mal gemalt.
Ja.
Ich mag sehr gern den Khan Scion of Urza. Das ist eine meiner Lieblingskarten.
Also wir jetzt ein farbloses Secret Lair.
Farbloses Secret Lair, ja, vielleicht, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht, dann kommt noch ein vier Mana Farblose, kommt noch ein Smokestack rein.
Ja. Deine Bonuskarte ist ein Und deine Bonuskarte ist ein Waste.
Genau.
Da hast du auch quasi das mit abge...
Nee, eine Snow-Covered Waste.
Eine Snow-Covered. Gibt's sowas?
Nee.
Nein, natürlich.
Okay. Ich dachte gerade schon, was habe ich da was verpasst?
Das ist dann das Legacy-Staple, was dann mega teuer wird, weil es nur in der Secret Lair als Bonuskarte drin war.
Das wäre so witzig. Oh mein Gott. Naja, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was noch für Secret Lairs da rauskommen. Und wie gesagt, alles zum Thema deine Proxy-Kunst, drawing-cards.com, richtig? Mhm. Genau, schaut auf jeden Fall mal vorbei, kontaktiert Tim, wenn ihr Interesse habt. Und hoffentlich werdet ihr fündig. Wir gehen aber mal weiter zu dem nächsten Thema. Und zwar NFTs sind momentan eigentlich unter allen Content-Creator-Schaffenden so das Thema, wo man sich zwangsläufig und mit Augenrollen leider trotzdem irgendwie mit beschäftigen muss. Man kommt irgendwie nicht mehr drum herum. Und Tim, du hast auf jeden Fall, du hast jetzt vor kurzem erst ein Video zu dem Thema gemacht, ne?
Genau, ja.
Genau. Was war dein Auslöser, dass du da in Bezug auf Magic the Gathering nochmal drüber sprechen wolltest?
Oh Gott, jetzt wird alles wieder aufgerissen. Die Wunden waren gerade verheilt. Es gibt oder gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, es gibt eine Gruppierung, die nennt sich MTG DAO. Mhm. Und DAO ist so eine dezentralisierte Organisation. Ja. Dieses ganze Vokabular könnt ihr euch dann selbst mal einlesen. Das ist ganz schrecklich alles. Ja. Und die haben halt gesagt, hey, wir machen jetzt Magic-NFTs und wir machen auch ein Format, in dem nur diese mit NFT nachzuweisenden Karten gespielt werden dürfen.
Ja.
Und als wenn Magic nicht schon teuer genug wäre.
Auf jeden Fall, ja.
Also das ist so die komplette Anti-Proxy-Mentalität bei den Leuten. Mhm. Und Magic so als Investment-Portfolio, was ich auch nicht so richtig cool finde. Und das Albernste an der ganzen Sache war ja eigentlich, dass sie das einfach gesagt haben und die Leute, die dahinter stehen, haben halt einfach absolut keine Ahnung von irgendwelchen IP-Laws und Copyright-Rechten und so, haben einfach gesagt, ja, wir nehmen uns das einfach und machen das.
Auf
jeden Fall hat Wizard halt so ein Cease and Desist Letter geschickt und gesagt, nein, macht ihr nicht, hört bitte damit auf.
Genau, also ich ganz kurz, bevor wir komplett einsteigen ins Thema, ein paar Begriffe, die wir nennen müssen, im Sinne von, das muss man eben wissen, um diese ganze NFT-Thematik zu begreifen und einfach nur der Vollständigkeit halber. Ich versuche es kurz zu halten und so simpel wie möglich, dass man es auch tatsächlich versteht. Das ist zum einen Blockchain, was quasi ein dezentrales System ist, was von mehreren Standorten Daten beziehungsweise Ressourcen bezieht, um Daten zu verarbeiten. Cryptocurrency oder eben Bitcoins oder Crypto-Coins etc. sind eine Währung, die generiert wird dadurch, wenn man diese Ressourcen dieser Blockchain zur Verfügung stellt, dann werden kurz gesagt Aufgaben verteilt und eben ausgeführt und für diese Ausführung kriegt man einen Bitcoin beziehungsweise halt eben diese Währung, je nachdem auf welcher Blockchain das Ganze denn läuft. NFTs wiederum ist jetzt sozusagen das erste vollwertige digitale Produkt, was man über eine Blockchain mit Kryptowährung kaufen kann. Quasi ein kleines Stück Code, dessen Einzigartigkeit nachgewiesen werden kann. Es ist quasi wie so eine kleine digitale Box, wo einfach Code reingesteckt wird. Und dieser Code ist in dem Fall, wie man in letzter Zeit sehr viel von NFTs hört, hauptsächlich Bilder, die generiert sind, wo dann ein Eigentum an dem Bild nachgewiesen werden soll. Das heißt also das Problem oder das grundsätzliche Problem an NFTs ist, meistens verweisen die auf einen Link, der wieder auf einem zentralen Netzwerk liegt, auf einer Webseite. Und im Endeffekt kann jeder, der diesen Link hat, darauf zugreifen. Also eine Einzigartigkeit ist irgendwie nicht. Also NFTs sind eigentlich nur Zertifikate, dass ihr es gekauft habt. So. Und was ich dazu noch ganz kurz vorher...
Dass ihr den Platz in der Blockchain gekauft habt.
Genau, dass ihr den Platz in der Blockchain gekauft habt. Das ist sehr gut beschrieben. Aber wenn ihr euch für das Thema weiterführend interessiert und vielleicht auch ein bisschen die kritischen Aspekte mit reinnehmen wollt, kann ich auf jeden Fall von Folding Ideas, Line Goes Up, empfehlen. Das geht gerade so durch die Decke. Das haben sehr viele Leute momentan irgendwie gesehen. Und das ist sehr gut, um ein paar grundsätzliche Probleme mit Blockchain und so weiter reinzunehmen. Also Preis und halt dieser hyperkapitalistische Ansatz ist so ein sehr großes Thema daran. Und wie du schon eben gesagt hattest, Tim, ist das so ein bisschen dieses MTG DAO, das Projekt, was quasi im Kern soll, wenn ich es richtig verstanden habe, SpielerInnen sollen Karten, die sie in Decks spielen wollen, minten, was der Begriff ist für aus einer Datei ein NFT zu machen. Also sie sollen eine minten und quasi diese Kosten für das Minten sollen exponentiell steigen zu der Anzahl, wie häufig das gemintet wurde. Das heißt, du nimmst einen Lightning Bolt, das kostet dann erstmal ein Coin XY, der zweite kostet zwei, der dritte vier und so weiter und so fort. Das soll quasi exponentiell nach oben gehen. Und die Idee dahinter ist, dadurch, dass halt alles so wenig verfügbar ist, wird die Kreativität angekurbelt, weil man muss sich ja dann nach Alternativen umschauen. Und ja, Marc, ich weiß nicht, wie hast du das Thema mitbekommen? Ist es wie ist dein Blick auf diese ganze Herangehensweise? Ist das was du auch für eine Sekunde geglaubt hast, dass das tatsächlich passieren könnte?
Nein, nicht ansatzweise. Mal abgesehen davon, dass das eine wichtige Sache von NFTs, die wir mit erwähnen müssen, ist, NFTs sind nicht gebunden, weil wenn ich über ein gewisses Prinzip, über eine gewisse Blockchain einen NFT erstelle und den verkaufe, kann ich das mit einer anderen Blockchain genau dasselbe machen.
Ja, das stimmt. Also das ist nur in der Blockchain, in diesem System ist quasi der Eigentum nachgewiesen. Deswegen sagt
ja auch Tim richtig, du kaufst noch nicht mal ja das Bild oder die Rechte an dem Bild, sondern du kaufst diesen Platz. Das war's. Ja. Und wenn man sich das halt vor Augen hält, zeigt das einfach, dass diese Personen, die das ins Rollen gebracht haben, noch nicht mal wissen, wie, nicht nur keine Ahnung haben von irgendwelchen Marketing und Rechten und sonst was, sondern halt auch nicht verstehen, wie eine Blockchain funktioniert.
Ja, das stimmt.
Oder was das ist.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Paper Magic oder auch, das würde ja, wenn dann eher auch nur für sanktionierte Turniere funktionieren, weil kein Mensch bei Verstand würde dann für einen Küchentisch irgendwelche Karten verifizieren. Das ist ja Quatsch.
Ja, das ist der Quatsch.
Aber ich glaube, selbst auf Turnieren, was willst du vorher hinmachen? Willst du deine Wallet aufmachen und willst denen zeigen, dass du die ganzen, das ist ja, also.
Ich dachte, das ist sowas wie ein eigener Client, der dann halt überprüft, ob du diese Karte hast.
Ich glaube, das war die.
Du dieses NFT besitzt von der Karte.
Ich glaube, dieses DAO, das ist auch so ein, also DAO hast du eben auch schon erwähnt, so ein Begriff auch aus dieser Crypto-Bubble und ist quasi ein Programm, was Daten managt auf einer Blockchain. Und ich glaube, darüber soll verifiziert werden, wenn du eine Karte spielst, dass du sie besitzt, indem eben dieser NFT quasi mit deiner Wallet oder was auch immer irgendwie überprüft wird oder was weiß ich. Und
das heißt, du musst eine Deckliste und eine Liste von deiner Wallet abgeben, die dann überprüft werden muss vor jedem Turnier. Dass du anspielen kannst.
Also ich glaube, dass es schon eine digitale Oberfläche ist. Es muss halt nur irgendwie verknüpft sein mit der Blockchain und eben mit diesem DAO.
Ja, es muss auslesbar sein. Also ich muss ja dann, wenn es auf Turnieren wirklich passieren würde, muss ich als Judge ja gleichzeitig auch verifizieren, dass du das besitzt.
Ja.
Nee, der Judge ist ja die Software.
Nee, das Problem ist, wenn ich mit Paperkarte auf einem Turnier spiele, kann ich auch die Hand heben und sagen, ich würde ganz gerne, dass überprüft wird, ob man jeder diese Karte überhaupt spielen darf. Und dann haben wir ein Problem.
Es hat ja nichts mit Paper zu tun.
Ja. Ich glaube, es ist wirklich ein rein digitales Ding.
Es sollte über Paper.
Ach so, ich dachte, du brauchst die Karten im Paper gar nicht.
Laufen tatsächlich. Und das ist das
geil, dann ist das ja noch teurer.
Ja, und vor allen Dingen, wie soll das funktionieren?
Gott.
Also, das ist ja
noch dümmer, als ich das bisher verstanden habe.
Ja, die Idee, die sie versucht haben, war einfach nur dadurch halt dieses von früher wieder zu machen. So, spiel etwas, was nicht jeder spielt, weil es zu teuer ist. Weil heutzutage hast du ja, wir haben die Verfügbarkeit von gefühlt jeder Magic-Karte immer und überall, wenn du genug Geld bezahlst. Und das hatten wir ja früher noch nicht mal. Also egal, wie viel Geld du hattest immer noch nicht die Chance, jede Karte zu kaufen, weil du teilweise noch nicht mal wusstest, was in den Karten in den Sets drin waren. Also zumindest bei uns war das so.
Und nee, nee, genau. Also so ein Pre-Release war schon aufregend, ja, weil du großartig. Das erste Mal die Karten noch gesehen hast. Ja. Was macht die?
Und das war dann wirklich das, genau der Punkt. Das soll das eben auch, glaube ich, ein bisschen führen und steigern, dass man dann auch sagt, okay, dann suche ich mir andere Karten, die sind mir zu teuer, ich nehme was anderes und spiele was anderes. Und das ist genau der Punkt. Und jetzt sagst du, das wird halt niemals damit funktionieren. Und Wizards hat ja auch gesagt von sich aus, dass mach das bitte nicht.
Genau, denn wer hätte es gedacht, wenn man quasi auch selbst in seiner kleinen Spielewelt oder in seiner kleinen digitalen Welt, was diese Blockchain eben ist, selbst wenn man da Rechte an ein Projekt oder an ein Produkt verkauft, auch rein digital nur oder auch selbst mit Referenz auf dem echten Gegenstand, wenn dieses Gegenstand oder dieses digitale Objekt jemand anderem gehört, kann man das nicht verkaufen einfach. Dann ist das einfach ein Copyright-Betrug, was eben besagter Organisator von MTG DAO nicht verstanden hat. Und das hat er auf Twitter recht offen kommuniziert aus irgendeinem Grund. Was ich auch komisch finde. Aber das ist auch so eine ganze eigene Mentalität, wo Leute aus der Kryptoszene glauben, dass ihnen Recht gegeben wird durch die Tatsache, dass es ja auf der Blockchain ist. Und was damit gemeint ist, ist quasi, Blockchain ist quasi nicht nur eben dezentral so, also das ist quasi einfach nur ein Protokoll, wegen was passierte, wann, mit wem. Und die Idee ist quasi, man kann diese Blockchain dadurch, dass sie dezentral ist und alle sich gegenseitig checken, also wenn 500 verschiedene Kopien von diesem von dieser Datenbank irgendwo sind, checken alle untereinander, ob sie gerade auf einem Kurs sind. Und wenn jemand quasi was rückgängig machen möchte, geht das quasi nicht. Das heißt, alles, was auf die Blockchain reingeht, bleibt auch so auf der Blockchain. Und das macht's unfassbar anfällig für Scam in Riesenbereichen, also für ganz abseits von Magic the Gathering jetzt, ist es quasi nie safe, irgendwohin sein reales Geld zu investieren in Krypto. Aber auf der anderen Seite eben, wenn so Fehler passieren wie irgendjemand hat eine was als NFT verkauft, was er aber nicht hätte verkaufen sollen, kann man das einfach nicht rückgängig machen, weil es ist auf der Blockchain und es bleibt da und es wird da nicht mehr
weggehen. Blockchain sagt, das gehört dir gar nicht. Warum willst du das auf einmal haben?
Genau. Das ist halt so, das hat mit sehr vielen Sachen zu tun, mit natürlich Art Theft, aber eben auch eben mit Copyright Theft, was halt eben ein sehr großes Thema bei NFTs sind. Ja, und und das ist halt einfach sowas, wo dieses ganze Projekt eigentlich schon, wenn man sich das White Paper durchgelesen hat, ist man eigentlich schon auf den Punkt gekommen, das kann nicht funktionieren, das wird nie funktionieren. Allein wenn man Basic Lands für ein 60-Karten-Deck durchgeht, bist du, glaube ich, bei deinem 15. Land irgendwie bei fast einem Gegenwert von 50.000 oder so, was du für diese eine Karte ausgeben musst.
Dann musst du halt andere Artworks spielen.
Ja, aber Robin, auch nur, wenn du der Erste bist, der die Länder haben will.
Absolut, ja. Ja, das ist halt eben, es sind so viele Sachen, wo man einfach nur merkt, okay, jemand versucht hier ganz energisch jemanden davon zu überzeugen, dass seine Idee gut ist und dass man ihm doch bitte Geld geben soll für dieses Projekt. Und ich glaube, man kann froh sein, dass Wizards of the Coast sehr schnell angefangen hat, da schon, also direkt eine E-Mail geschickt hat und gesagt, so macht das nicht, das ist Copyright verletzt, wir werden gegen euch rechtlich vorgehen, denn auch wenn die Blockchain dezentral ist, ihr als Gründer dieses Projektes seid es nicht, ihr seid an geltendes Recht gebunden, auch wenn ihr es nicht wollt. Und dem sind die da eben eingesprungen. Aber jetzt sag mal, abseits von diesem gescheiterten Projekt, glaubt ihr, dass es irgendwelche Möglichkeiten gäbe in Zukunft, Magic the Gathering mit dem Thema NFTs irgendwie zu verbinden? Oder gäbe es da was ihr euch da vorstellen könntet?
Also Möglichkeiten, das zu verbinden, gibt es ja genug, würde ich sagen. Aber die Frage ist halt nach dem Sinn und Nutzen dessen. Also wenn Wizards jetzt sagt, hey, wir verkaufen euch irgendwie NFTs von, die verlinken auf ein Bild von einem Black Lotus oder so, und da gibt's halt nur einen von. Natürlich wird's da Leute geben, die sich das kaufen. Aber was ist der Nutzen davon, außer dass es halt irgendwie, also wenn die NFTs auf dieser Ethereum-Blockchain sind, dann macht's halt irgendwie massiv die Umwelt kaputt.
Ja.
Mal davon abgesehen, dass es halt nichts bringt, außer irgendwie, du hast dir einen Platz in der Schlange gesichert und über deinem Platz hängt ein Bild vom Black Lotus. Was aber auch jeder andere sehen kann.
Ja.
Aber er darf sich dann nicht hinstellen. Es ist halt irgendwie weird. Also es gibt keine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit dafür. Ist einfach so. Also auch wenn Leute sagen ja immer wieder, hey, ja, doch, das kann ja benutzt werden, um Assets von einem Videospiel ins andere zu transferieren. Ich habe mir hier das eine Schwert gekauft und dann kann ich das aber in Smash Brothers auch verwenden. Mm. Und das kann ich ja nachweisen, dass ich das habe mit dem NFT. Nee, Leute, so funktioniert es nicht.
Und vor allen Dingen, das würde halt voraussetzen, dass beide Spiele auf derselben Blockchain überhaupt irgendwie basieren oder dieselben Referenzwerte haben. Und es gibt ja unzählig viele verschiedene Blockchains und Währungen und allem drum und dran. Also
es gibt extrem viele, viele Gründe, warum das nicht funktionieren kann. Und es gibt auch Möglichkeiten, wie es funktionieren kann, die nichts mit NFTs zu tun haben. Und trotzdem wird es nicht gemacht. Also diese Möglichkeiten, die Sachen zu machen, wo jetzt Leute sagen, hey, NFTs sind gut für XY, das geht alles schon ganz lange. Mhm. Oder es geht eben ganz lange auch schon nicht und geht auch mit NFT nicht. Und es wird entweder schon gemacht oder es wird halt nicht gemacht, weil Leute können sich nicht einigen. Und das da wird NFT nichts lösen. Also NFTs oder die Blockchain oder Kryptowährungen generell. Naja, Kryptowährungen generell haben schon irgendwie Nutzen. Man kann nämlich sehr gut damit Drogen im Internet kaufen. aber NFTs an sich, würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, haben keinerlei Nutzen, außer irgendwelche Scammer reich zu machen.
Außer die Leute, die im NFT-Game drin sind, die werden dir natürlich eine völlig andere Seite erzählen, weil für die hat es ja
sind Nutzen, halt zu tief investiert, glaube ich. Ja,
genau. Sie müssen halt,
die müssen die nächsten Idioten finden.
Eine Aussage, die du ganz am Anfang schon getroffen hast vom Podcast, die müssen dir erklären, warum sie den Kack gekauft haben.
Genau. Das stimmt. Ja, das ist absolut. Und genau, also dieses ganze System, da stimme ich dir voll und ganz zu. Nachdem ich erst nicht wusste, was es ist, das hatten wir auch damals schon, als wir schon mal das Thema NFTs im Podcast besprochen haben, habe ich auch damals gesagt so, okay, ich weiß nicht ganz, was es ist. Da hat mir jemand das so ein bisschen auf einer rein technischen Ebene quasi erklärt, von wegen hier Blockchain, das ist quasi dezentral. Die Vorteile sind so, du hast halt nirgendwo einen Server, der irgendwie angegriffen werden kann, wo ich dachte, ja, okay, das klingt logisch. Jetzt, je länger ich mich damit beschäftige und je mehr ich auch verstehe, wofür das aktuell genutzt wird und was so die Use Cases sind von Krypto allgemein, desto mehr bin ich der absoluten Überzeugung, dass es der einzige Use Case für einen persönlich wäre, wenn du gamblen möchtest und wenn du komplett okay damit bist, dass das Geld, was du reinnimmst, dass es weg ist. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, du hast kein Casino bei dir in der Stadt oder bei dir in der Nähe und du willst aber unbedingt die Möglichkeit haben, dein Geld entweder zu verlieren oder zu verfünffachen. Also dann kann man das irgendwie nehmen. Aber das ist halt, dann sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass es eben das ist, was es ist, und zwar ein Gamble. Es ist keine neue Currency, es ist keine neue, es ist nicht das Äquivalent von der Mona Lisa der nächsten Generation oder so. Es ist halt wirklich einfach nur, also ist jetzt nicht die Möglichkeit für euch nochmal Alpha zu kaufen, weil ihr jetzt früh in MTG DAO irgendwie investiert habt, sondern es ist halt einfach digitaler Quatsch. Ja, kurz gesagt. Es gibt
ganz viele Situationen, wo ein Bild super hoch gekauft wurde und das auch überall war, weil das in dem Moment einen Hype hatte. Und als das dann, beziehungsweise der NFT-Platz, als der wieder eingestellt wurde, nicht mal ein Bruchteil von dem wiedergebracht hat, was es beim Kauf und so weiter war. Deswegen ist es ein purer Gamble. Krypto ist noch ein bisschen was anderes. Es ist generierte Währung, wo man halt Ressourcen in digitalen Code umwandelt, wo ich sage, dieser digitale Code hat ein Stück weit mehr Wert, und zwar das, was du an Ressourcen reingebracht hast, ist wie Arbeitskraft. Das rechtfertigt nicht annähernd den Kurs, den zum Beispiel Bitcoin aktuell hat. Aber NFTs sind für mich eine der größten Schwachsinnsaktionen, die die Menschheit seit langem gemacht hat, und wir haben eine Menge Sachen gemacht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist halt einfach, also ich will gar nicht bestreiten, dass auf Grundlage dieser Technologie mit der reinen Idee von Blockchain und von Cryptocurrency, dass da irgendwann mal was kommt, was Zukunft hat. Aber die Sachen wie Ethereum, alle Äquivalente dazu, Bitcoin, NFTs, alles, was wir aktuell sehen, ist nicht die Zukunft. Und es sollte niemals die Zukunft werden, wenn es irgendwie gut geht. Also das ist auf jeden Fall, sind wir ein bisschen abgeschworfen und haben ein bisschen über NFTs gelästert, aber auch da gerne natürlich eure Meinung in die Kommentare. Bleibt aber bitte auch fair, wenn ihr über NFTs redet. Ich weiß, da sind die Gemüter sehr leicht erhitzt in die eine, aber auch in die andere Richtung.
Man könnte sagen, Leute sind investiert.
Leute sind investiert. Das ist ein sehr guter Punkt. Aber ja, mit Blick auf die Uhr muss ich auch schon leider sagen, wir sind ein bisschen in die Überlänge geraten, aber
Halt, ihr habt versprochen, ihr müsst noch in die FAQs.
Genau darauf wollte ich eingehen.
In die Ask Us Anything.
Genau, wir verschieben das auf nächste Woche, dafür aber extra large. Ich sag's jetzt. Aber auf jeden Fall erstmal, Tim, vielen, vielen Dank, dass du diese Woche dabei warst. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diese, ja doch, Magic-related, aber dann doch nicht immer so im Fokus stehenden Magic-Themen zu sprechen und eben auch deine Expertisen dazu hören. Nochmal kurz zusammengefasst, was sind so die Adressen, wo Leute dich finden, wenn sie mehr von dir hören, sehen oder dich kennenlernen wollen?
Genau, also ihr findet mich entweder in dem Power9-Podcast auf power9.de oder findet meine Proxies auf drawing-cards.com oder ihr findet mich auf Social Media auf Twitter @doppeltim oder Tim Gehtke auf Instagram. Das sind so die Sachen, wo ich so mehr oder weniger aktiv bin. Alles,
ja, ist auf jeden Fall alles auch verlinkt, wie gesagt, in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung beim YouTube-Video. Und ja, wie gesagt, lasst uns eure Themen oder eure Kommentare da zu den verschiedenen Themen, die wir besprochen haben. Wie steht ihr zu Proxies? Habt ihr Proxies? Wollt ihr euch Proxies irgendwie mal organisieren? Wie steht ihr zu Secret Lair Drops? Das alte Thema haben wir auch immer häufiger. Natürlich die ganze Krypto-Geschichte. Seht ihr da eine Zukunft für Magic the Gathering? Zu guter Letzt natürlich nochmal ein besonderer Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer. Namentlich Buster Madison, General Götterspeise, Easy Reader 24 und Jan Erik. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt, dann schaut doch mal vorbei bei patreon.com/gamery und schaut da, ob da was für euch ist. Marc, natürlich auch vielen, vielen Dank, dass du wieder diese Woche dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Tschüss. Ciao.